Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 168. bis 170. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 15. bis 17. Mai 2024. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin. Das hier ist rein meine Perspektive als Wählerin, als Bürgerin, als politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gern teilhaben lassen. Das wird heute eine etwas kürzere Folge, also wirklich jetzt, ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber heute wird es wirklich eine etwas kürzere Folge. Es war mehr so eine Woche der ersten Lesung und es waren auch nicht so die großen Themen dabei. Das heißt, es wird auch eher nicht so eine emotionale Folge. Apropos emotionale Folge, ich muss nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Es gab wirklich sehr, sehr viel Feedback zur letzten Sendung. Interessanterweise hauptsächlich oder fast ausschließlich zum Selbstbestimmungsgesetz. Was ich erstaunlich finde, wenn ich dran denke, dass ich in derselben Folge Fahrverbote am Wochenende gefordert habe. Aber okay, Selbstbestimmungsgesetz war auch das erste Thema, also vielleicht hat danach einfach keiner mehr zugehört, weil alle damit beschäftigt waren, Kommentare und E-Mails zu schreiben. Deswegen und auch, weil in den letzten Wochen sehr viele neue HörerInnen dazugekommen sind, erstmal hi, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Aber kurze Info für euch, nicht alles, was ich hier sage, ist 100%ig ernst gemeint. Vieles ist tatsächlich sarkastisch. Und manchmal nehme ich sogar bewusst eine bestimmte Position ein, um mich besser mit einem Argument auseinandersetzen zu können. Und jetzt kommt der Clou. Ich kündige das nicht explizit an. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber ich bin ganz sicher, ihr seid schon groß. Ihr kriegt das hin. Auf einen Punkt zum Selbstbestimmungsgesetz muss ich aber nochmal zurückkommen. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar bei der Frage, wie realistisch es ist, dass Menschen das Selbstbestimmungsgesetz missbrauchen, um sich quasi eine neue Identität zu beschaffen, um damit unerkannt das Land zu verlassen. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass Standesämter in der Lage sind, Fahndungslisten einzusehen. Das war für mich so ein bisschen der Sinn von Fahndungslisten, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Stellt sich raus, ist wohl gar nicht so. Bei näherer Betrachtung weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, wie ich da drauf gekommen bin. Ändert für mich in der Sache eigentlich nicht viel. Ich halte es weiterhin für extrem unwahrscheinlich, dass der Weg so genutzt wird. Aber selbst wenn man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit mag gering sein, aber sie ist nicht null, also müssen wir irgendwas machen, dann ist trotzdem nicht die richtige Antwort zu sagen, wir senden die Daten von allen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nehmen, an den kompletten Sicherheitsapparat. Denn das war ja die Lösung, die ursprünglich angedacht war. Die ist aber im Rahmen der Ausschussberatung aus dem Gesetz wieder rausgeflogen. Unter anderem vermutlich auch deshalb, weil zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber diese Regelung in seiner Stellungnahme einfach komplett zerlegt hat. Denn es gibt in unserem Rechtssystem halt diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass du nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen darfst. Die Lösung muss irgendwie dem Problem angemessen sein. Und das wäre diese Lösung nicht gewesen. Das heißt, selbst wenn man jetzt die Haltung hat, okay, irgendwas müssen wir da machen, das ist eine Sicherheitslücke, auch wenn sie unwahrscheinlich ist, dann muss man bitte mit was anderem kommen. Denn das war definitiv die falsche Antwort. Und sie hätte auch mit einiger Sicherheit vom Verfassungsgericht keinen Bestand gehabt. Damit sei das Thema nun aber abgeschlossen. Erwähnte ich eigentlich schon, dass am 9. Juni Europawahl ist? Obligatorischer Werbeblock, einmal müsst ihr da noch durch. Wichtig für die Europawahl ist ja auch, dass es in Deutschland keine 5%-Hürde gibt. Eine Partei muss tatsächlich nur so viele Stimmen zusammenkriegen, damit es für einen Sitz reicht, also so rechnerisch. Das heißt, selbst wenn du sagst, ey, mit diesen großen Parteien, ey, bleib mir bloß weg, kein Thema, das ist deine Wahl. Es lohnt sich wirklich, sich auch die kleinen Parteien anzuschauen. Sehr gut geeignet dafür ist zum Beispiel der Wahl-O-Mat, der ist jetzt auch mit den neuen Parteiprogrammen online. Das heißt, ihr könnt euch die Wahl-O-Mat-App auf dem Telefon installieren, ihr könnt auch auf wahlomat.de gehen, also wahl-o-mat.de. Da werden so 30 Themen abgefragt, wie ihr selber dazu steht und am Ende könnt ihr dann schauen, mit welchen Parteien ihr am ehesten übereinstimmt. Und da gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, zeigt mir alle Parteien und dann hat man die alle komplett im Überblick. Schaut euch das gerne an. Bis zum 9. Juni, dann nehmen wir uns alle bei den Händen, bilden Zweierreihen und gehen fröhlich singend zur Europawahl. Das wird super. Jetzt aber genug gelabert, wir kommen zu unserem ersten Tagesordnungspunkt.
Das ist der Tagesordnungspunkt 3, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes.
Datenschutz ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, das ein bisschen die Gemüter spaltet. Die einen verdrehen schon die Augen, wenn sie das Wort nur hören, was, denke ich, auch zum Teil daran liegt, dass das in vielen Organisationen so als die Standardausrede genutzt wird, um irgendwas nicht machen zu müssen. Das hat wohl sehr dazu beigetragen, vielen Menschen das Thema so ein bisschen zu verleiden. Und natürlich, keiner hat Bock auf diese Cookie-Banner, keiner hat Bock, ständig irgendwelchen Datenschutzerklärungen zuzustimmen. Also im Alltag gibt es so einige Reibungspunkte, die dazu geführt haben, dass viele Menschen auf das Thema mal so gar keinen Nerv mehr haben. Für andere ist es ein super zentrales Thema, weil es einfach alle Lebensbereiche durchdringt. Oder wie Miss Bakan von den Grünen es formuliert.
In einer Welt, in der Daten das neue Öl sind und als solches gehandelt werden, ist der Schutz der persönlichen Information von unschätzbarem Wert.
Und zwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns jetzt hier. Das Innenministerium hat zu dem Thema jetzt eine Gesetzesänderung vorgelegt, die in dieser Woche erstmal in die Ausschüsse überwiesen wurde. Diese Änderung soll im Prinzip drei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Zum einen sollen hier Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Da geht es darum, die Datenschutzkonferenz zu stärken. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück und erkläre, was das ist. Die zweite Fliege ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus Dezember 23 zum Thema Schufa und Scoring. Habt ihr vielleicht noch in Erinnerung. Und zu guter Letzt sollen auch noch einige Punkte aus der letzten Evaluierung des Bundesdatenschutzgesetzes aufgegriffen und in das Gesetz übernommen werden. Fangen wir doch mal mit der Datenschutzkonferenz an. Der Punkt war auch ein großes Thema in der Debatte. Die Datenschutzkonferenz ist ein Gremium der Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern, so ähnlich wie diese Ministerpräsidentenkonferenz oder die Innenministerkonferenz oder die Kultusministerkonferenz, nur eben halt für die Datenschutzbehörden. Also da kommen Länder und Bund zusammen, um Dinge zu besprechen und Sachen zu beschließen. Die veröffentlichen auch immer mal Beschlüsse und Kurzpapiere, Orientierungshilfen, die dann in den Datenschutzbehörden zum täglichen Arbeiten verwendet werden. Diese Datenschutzkonferenz gibt es auch schon länger, die ist in den 70ern schon gegründet worden. Bisher ist das eher so eine informelle Runde, man bespricht halt Dinge und beschließt Sachen, aber die sind rechtlich nicht bindend. Es gibt auch kein Büro, keine Räumlichkeiten, kein Sekretariat, das den Orga-Kram übernimmt. Das machen die Mitglieder dieser Konferenz alle mehr oder weniger nebenbei. Das ist nicht besonders praktisch, führt erstens dazu, dass vieles sehr lange dauert und zweitens dazu, dass die tägliche Handhabung des Datenschutzgesetzes nicht ganz einheitlich geregelt ist, weil die Landesbehörden das unterschiedlich auslegen. Dagegen möchte die Bundesregierung jetzt was tun, wie uns der parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir erläutert.
Das neue Datenschutzrecht schafft eine rechtliche Grundlage, damit die Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern besser zusammenarbeiten und Datenschutzrecht einheitlicher anwenden. Dafür wollen wir die Datenschutzkonferenz in Verbindlichkeit verstetigen, wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Hinzu kommen klare Vorgaben, wie sich die Aufsichtsbehörden in EU-Angelegenheiten noch besser abstimmen sollen.
Das Problem ist jetzt, dass Herr Özdemir die neue Regelung im Prinzip schon vollständig zusammengefasst hat. In das Gesetz soll nur reingeschrieben werden, dass die Datenschutzkonferenz existiert, wie sie organisiert ist und dass die Vertretung auf europäischer Ebene durch den oder die Bundesdatenschutzbeauftragte ausgeübt wird. Viel mehr passiert da nicht. Es gibt keine Erweiterung der Kompetenzen, keine Rechtsverbindlichkeit der Beschlüsse. Es gibt auch weiterhin keine Zentralstelle und auch kein Budget. Das wurde nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Datenschutzkonferenz selbst in ihrer Stellungnahme kritisiert. Manuel Höferlin von der FDP begründet das in seiner Rede damit, dass der Bund da auch gar nicht mehr regeln könne.
Und die Datenschutzkonferenz ist eben eine Institution der Länder und des Bundes. Allerdings sind die Möglichkeiten, die der Bund dort hat, etwas vorzugeben, verfassungsrechtlich sehr beschränkt. Und deswegen, Herr Richmann, freut mich, wenn Sie sagen, Sie würden da gern mehr machen, dann können wir eine Grundgesetzänderung anstreben, da sind Sie bestimmt dabei. Und dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, weil wir dann überhaupt erst die Gesetzgebungskompetenz haben, in dem Bereich tätig zu werden. Ich freue mich da auf Ihre Vorschläge im weiteren Verfahren.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, eine Grundgesetzänderung wird wohl nicht kommen. Was Herr Höferlin hier aber sagt, ist, die Umsetzung des Datenschutzgesetzes auf Landesebene ist eben Ländersache, da kann der Bund nichts vorgeben. Das Maximum, was wir hier im Gesetz machen konnten, ist es, die Datenschutzkonferenz im Gesetz zu erwähnen. Da bin ich auf die Anhörung gespannt und ob es dazu noch ein paar rechtliche Einschätzungen gibt, das würde mich doch sehr interessieren. Gucken wir uns aber erstmal das zweite Thema an, das auch sehr viel diskutiert wurde, nämlich das Thema Scoring. Da hat es, wie gesagt, im Dezember letzten Jahres ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegeben, und zwar in einem Verfahren gegen die Schufa. Da hatte jemand die Schufa verklagt, weil die Person aufgrund ihres Schufa-Scores einen Kredit nicht bekommen hatte. Und der EuGH hat dieser Praxis mit dem Urteil einen Riegel vorgeschoben und festgestellt, dass es nicht zulässig ist, dass solche Entscheidungen automatisiert aufgrund von irgendwelchen Scoring-Werten getroffen werden. Oder um es in den Worten eines Sprechers des EuGHs zu sagen.
Das Scoring ist nach der Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich verboten, sofern der Abschluss eines Vertrags, wie etwa die Gewährung eines Kredits, maßgeblich von dem Scorewert abhängt.
Die Bundesregierung wollte sich sowieso mit dem Thema Kreditscoring befassen. Das ist nämlich auch eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Und diese beiden Dinge, also das Urteil des EuGH und die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, sind jetzt hier eingeflossen in den neuen Paragraphen 37a. Der funktioniert jetzt erstmal so, dass dieses Scoring, also dieses Berechnen eines Wahrscheinlichkeitswerts, ob eine Person kreditwürdig ist und ihre Rechnung bezahlen wird, dass das grundsätzlich möglich ist, aber, und dann kommt so ein längerer Katalog von Kriterien, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, welche Daten dafür genutzt werden dürfen und welche nicht. Das betrifft vor allem sensible, personenbezogene Daten, also Gesundheitsdaten, Daten über deine politischen Einstellungen, über deine Sexualität, geschlechtliche Identität, solche Dinge, also sehr persönliche Daten, Daten aus sozialen Netzwerken, Informationen über Zahlungsein- und Ausgänge auf Bankkonten und Anschriftendaten. Das ist ja auch eine häufige Kritik an der Schufa und an dem Score der Schufa, dass da eben auch deine Adresse und auch alte Adressen berücksichtigt werden. Und wenn du in einem vermeintlich sozial schwachen Stadtteil lebst oder irgendwann mal gewohnt hast, fließt das negativ in den Score ein, obwohl es ja eigentlich keine Aussage trifft über deine eigenen finanziellen Möglichkeiten und deine Zuverlässigkeit. Außerdem darf der Score keine minderjährigen Personen betreffen und, den Punkt finde ich interessant, die Daten müssen wissenschaftlich und nachweisbar für die Berechnung eines solchen Wahrscheinlichkeitswerts taugen. Also man kann nicht, keine Ahnung, dein Sternzeichen und deine Schuhgröße oder sowas in diesen Score einfließen lassen, sondern nur Daten, die nachweisbar geeignet sind, um zu berechnen, ob du kreditwürdig bist oder eben nicht. Abgesehen von diesem Kriterienkatalog, da steht auch noch mehr drin als die Punkte, die ich jetzt genannt habe, abgesehen davon sind die Unternehmen, die solche Scorings erstellen, auch verpflichtet, dir mitzuteilen, welchen Score du hast, wie der berechnet wurde und welche Daten da eingeflossen sind. Und zum Stichpunkt betroffene Unternehmen hatte Marc Henrichmann von der CDU auch direkt einen Kritikpunkt.
In der Gesetzesbegründung steht, betroffen von diesem Gesetz sind ungefähr ein Dutzend Unternehmen. Das dürften die gängigen Betreiber von Scoring-Unternehmen sein, wie Schufa und andere. Im Anwendungsbereich des Paragraphen 37 ist der Bereich aber so weit gezogen, dass sie beinahe jeden Wirtschaftsbereich damit treffen. Das heißt, es dürfen Zehntausende von Unternehmen sein. Auf der einen Seite Dutzende, auf der anderen Seite Zehntausende. Kein Wunder, dass Bitkom Ihnen sagt, die Nachbesserung handwerklich und fachlich ist dieser Gesetzentwurf schlecht gemacht.
Die Bitkom hat nicht wörtlich gesagt, er ist handwerklich schlecht gemacht. Nur um das nochmal eben klarzustellen, das war gerade komisch formuliert. Die Bitkom ist ein Branchenverband aus Unternehmen im Bereich Informations- und Telekommunikationstechnologie. Und die haben in ihrer Stellungnahme zu diesem Paragraphen 37a tatsächlich so einige Punkte angemerkt, an denen unklar ist, welche Art von Scoring gemeint ist und welche Unternehmen gemeint sind. Hier wird dann gefordert, dass Bonitätsscoring, also die Frage nach der Kreditwürdigkeit und der Zahlungsfähigkeit, stärker abzugrenzen von Scoring zur Betrugsverhinderung. Das dürfte wohl auch in der Ausschussberatung nochmal zum Thema werden. Einen letzten Punkt würde ich gerne noch aufgreifen, über den ich im Gesetz gestolpert bin, der aber dummerweise in der Debatte praktisch gar nicht vorkam. Und zwar geht es um eine Klausel, die das Auskunftsrecht von Betroffenen einschränkt. Grundsätzlich kann ja jeder bei Unternehmen Auskunft verlangen, welche Daten dort von einem gespeichert sind. Für dieses Auskunftsrecht gibt es verschiedene Einschränkungen. Und mit dieser Gesetzesänderung soll hier eine Einschränkung nochmal klargestellt und hervorgehoben werden. Und zwar besteht das Recht auf Auskunft nicht, wenn dadurch ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart werden würde und wenn das Interesse an der Geheimhaltung dieses Auskunftsinteresse der betroffenen Person überwiegt. Das ist jetzt keine komplett neue Regelung, das ergab sich vorher schon aus der DSGVO, da steht das im Grunde auch schon drin, aber aus irgendwelchen Gründen wurde es hier jetzt nochmal explizit erwähnt. Warum das Innenministerium es für nötig gehalten hat, das nochmal ausdrücklich mit reinzuschreiben, geht aus der Begründung im Gesetzentwurf leider nicht hervor. Deswegen habe ich dazu einfach mal ein paar Stellungnahmen quer gelesen, um mal rauszufinden, wer das gut findet, wer das nicht gut findet, das ist ja immer eine ganz gute Orientierung. Nicht gut finden das der Bundesverband der Verbraucherzentralen, die eben schon angesprochene Datenschutzkonferenz und der Verein Digitale Gesellschaft, der sich auch für Verbraucherrechte in Bezug auf Datenschutz einsetzt. Gut finden das wiederum die privaten Krankenversicherungen und der Bundesverband der deutschen Kreditwirtschaft. Das lasse ich einfach mal so stehen und bin gespannt, was wir dazu im weiteren Beratungsverfahren noch hören werden.
Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt Nummer 11, die Wahl der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Wir bleiben noch beim Thema Datenschutz, denn da ist in dieser Woche noch etwas anderes passiert. Ihr habt es vielleicht gehört, der Bundestag hat eine neue Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit gewählt. Darüber müssen wir noch kurz sprechen, denn das sei ja auch schon wieder so eine Geschichte. Der bisherige Datenschutzbeauftragte war Ulrich Kelber. Der hatte den Job jetzt seit Januar 2019 und war auch in der Datenschutz-Community, nenne ich es mal, sehr angesehen. Es gab auch einige, die ihn sehr unbequem fanden, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen dafür, dass jemand den Job tatsächlich ernst nimmt. Dieser Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja einer der wichtigeren Bundesbeauftragten. Also nein, die sind natürlich alle total wichtig, das ist gar keine Frage. Aber der oder die Datenschutzbeauftragte ist einfach an sehr viel mehr Themen beteiligt, die uns alle im Alltag betreffen. Denn Datenschutz spielt einfach in vielen Bereichen eine Rolle. Der Datenschutzbeauftragte wird immer für 5 Jahre vom Bundestag gewählt. Das heißt, die Amtszeit von Ulrich Kelber ist eigentlich schon im Januar ausgelaufen. Jetzt haben wir aber schon Mai. Ulrich Kelber übt das Amt seit Januar nur noch kommissarisch aus. Es hat im Bundestag zu der Wahl jetzt keine eigene Debatte gegeben, aber am Tag vorher bei der Debatte über das Datenschutzgesetz hat André Hahn von der Gruppe Die Linke spekuliert, woran es jetzt hier liegen hat.
In seinen Tätigkeitsberichten musste Ulrich Kelber als Bundesdatenschutzbeauftragte immer wieder darauf hinweisen, was noch im Argen liegt bei Polizei und Geheimdiensten. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem Bundesinnenministerium hat er immer wieder seine fachliche Expertise und vor allem seine Unabhängigkeit unter Beweis gestellt. Dafür gebührt ihm unser Dank und unser Respekt. Und wir fragen uns schon, ob es genau diese Beharrlichkeit war, die ihn jetzt sein Amt kosten soll. Oder war es der Zwist mit dem Gesundheitsminister um die Patientenakte, weshalb Kelber nun gehen muss, statt für eine weitere Amtszeit gewählt zu werden, was wir begrüßt hätten? Oder war er schlicht das Opfer von Personalmauscheleien innerhalb der Ampel? Falsch bleibt die Entscheidung auf jeden Fall. Und wenn Sie hier Krokodilstränen weinen, warum er nicht mehr da ist, Sie hätten doch die Gelegenheit gehabt, ihn zu behalten.
Genau wie Herr Hahn möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen, was die Hintergründe genau waren. Die Regierungsfraktion betont, dass es nichts mit der Amtsführung zu tun hatte, sondern dass es sich im Grunde um eine Proporzfrage handelt, also eine Frage der gleichmäßigen Beteiligung der verschiedenen Fraktionen. Ulrich Kelber war lange SPD-Abgeordneter, ist, soweit ich weiß, auch immer noch Mitglied der SPD. Und die SPD wollte nicht schon wieder den Datenschutzbeauftragten stellen und haben das Vorschlagsrecht den Grünen und der FDP überlassen. Die hatten aber keinen gemeinsamen Kandidaten, der jeweils ihrer Fraktion nahesteht. Und deswegen konnte man sich dann lange, lange nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. So die Version der Regierungskoalition. Wie dem auch sei, das Ganze hat sich jetzt wirklich sehr, sehr lange hingezogen. Das Ende der Amtszeit kam dann ähnlich überraschend wie jedes Jahr Weihnachten. Und da sind wir nun. Währenddessen hat es natürlich von allen Seiten sehr viel Proteste gegeben. Mitte März gab es zum Beispiel einen offenen Brief, der von über 20 Organisationen unterzeichnet wurde, der die Regierungsfraktion aufgefordert hat, doch jetzt bitte mal zu Potte zu kommen. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Also das war wirklich ein sehr, sehr unerfreulicher Prozess und ich bin froh, dass das jetzt endlich mal ein Ende hat. Die neue Bundesdatenschutzbeauftragte ist Luisa Specht-Riemenschneider. Frau Specht-Riemenschneider ist momentan noch Professorin für bürgerliches Recht, Daten- und Informationsrecht an der Universität Bonn. Und an ihren Qualifikationen ist jetzt erstmal nicht viel auszusetzen. Sie hat sich in ihrer gesamten wissenschaftlichen Laufbahn eigentlich durchgehend mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt. Sie ist und war auch schon mehrfach für die Bundesministerien tätig. Momentan ist sie noch Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen beim Umweltministerium. Das Amt gibt sie jetzt natürlich ab. Vorher war sie schon mal Vorsitzende des Digitalbeirats beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Mitglied der Gründungskommission des Dateninstituts, das dem Innenministerium untersteht. Also auch mit diesem ganzen Ministeriumsverwaltungssystem kennt sie sich schon gut aus. Die Kritik an ihr als Kandidatin hält sich deswegen auch sehr in Grenzen. Heise.de hat es zum Beispiel sehr schön formuliert, ich zitiere, sie hat kein Parteibuch, ist kein politischer Versorgungsfall und auch als Verlegenheitslösung kann man sie kaum bezeichnen. Zitat Ende. Da, wenn das mal keine guten Voraussetzungen sind. Insofern sage ich auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Ich wünsche ihr alles Gute und einen guten Start in das neue Amt.
Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9d, Beratung von Vorlagen zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Lesung mal wieder, muss man sagen, über eine BAföG-Reform debattiert. Das ist jetzt schon die dritte Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes in dieser Legislaturperiode. Über die ersten beiden haben wir in der Folge 11 gesprochen, das war im Juli 22, ist schon eine ganze Weile her. Deswegen gibt uns die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger mal ein kleines, was bisher geschah.
Das 29. BAföG-Änderungsgesetz ist das dritte Upgrade in einer Legislaturperiode. Beim ersten Upgrade haben wir die Bedarfssätze deutlich erhöht, den Wohnkostenzuschlag überproportional aufgestockt, die Freibeträge massiv gesteigert. Wir haben Altersgrenzen angehoben, das Antragstellen erleichtert und digitalisiert. Und wenn jetzt die Union, die in vielen Ländern ja auch Verantwortung trägt, dafür sorgt, dass es auch noch im Backend in den Ländern digitalisiert wird, dann, glaube ich, tun wir den jungen Menschen in unserem Land einen großen Gefallen. Und dann kam das zweite Upgrade. Der neue Nothilfemechanismus, ein wichtiges Sicherheitsupdate, um für künftige Krisen gut gerüstet zu sein.
Bei beiden Reformen wurde immer dazu gesagt, ja, die große Reform kommt noch. Wir sind noch nicht fertig, da kommt noch was. Und das hier soll sie jetzt also sein, die große Reform, auf die wir jetzt ungefähr 2 Jahre lang gewartet haben. Sie soll auch noch zu Beginn des Wintersemesters im Oktober in Kraft treten. Das könnte ein bisschen eng werden, denn wir gehen ja jetzt erstmal in die Ausschussberatung, aber es ist noch machbar. Aber liebe Frau Stark-Watzinger, was steht denn jetzt drin in diesem dritten Upgrade der BAföG-Reform?
Wir machen ernst mit einem modernen BAföG, das maximale Wirkung entfaltet. Wir machen das BAföG flexibler. Das ist der erste Punkt. Wir schneiden die Förderung passgenauer zu auf die Lebensrealität der jungen Menschen, denn die Bildungswege, sie sind individueller denn je. Wir führen ein Flexibilitätssemester ein. Zudem erleichtern wir den Fachrichtungswechsel. Zweitens schaffen wir ein ganz neues Instrument, die Studienstarthilfe. Für junge Menschen aus Familien, die Sozialleistungen beziehen, sie sind an Hochschulen unterrepräsentiert. Deswegen wollen wir sie gezielt unterstützen mit einem einmaligen Zuschuss von 1.000 Euro, damit die Anfangskosten leichter zu stemmen sind, zum Beispiel ein Laptop oder die Mietkaution. Und drittens haben wir die Freibeträge auch noch einmal angehoben. Und weitere 5% über die gesamte Legislaturperiode bedeutet, dass sogar die Freibeträge steigen um fast 27%.
Lasst uns erstmal den Kleinkram aus dem Weg räumen. Stichwort vereinfachter Fachrichtungswechsel. Das gestaltet sich momentan noch so, dass auch wenn du BAföG beziehst, bisher bis zum 4. Semester deine Fachrichtung nochmal wechseln kannst, ohne dass es sich negativ auf den BAföG-Bezug auswirkt. Diese Frist soll jetzt verlängert werden und man kann dann bis zum 5. Semester die Fachrichtung wechseln. Das war's auch schon. Wie gesagt, das war der Kleinkram. Viel spannender ist da vielleicht das Flexisemester. Das ist tatsächlich etwas Neues. Bisher ist es so, dass die BAföG-Förderung mit Ende der Regelstudienzeit endet. Das sind so 6 bis 8 Semester. Das hängt ein bisschen vom Studiengang ab. Und das kann Studierende, die dann gerade in diesem Prozess der Abschlussprüfung sind, durchaus vor Probleme stellen, wie Ria Schröder von der FDP uns erklärt.
Erinnern Sie sich noch an Ihre Abschlussprüfung? Vielleicht ans Abitur, an die Meisterprüfung oder die Bachelorarbeit? Und an die quälenden Wochen davor, wo man eigentlich nichts anderes im Kopf hatte als Daten, Formeln, Normen, eigentlich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes hatte und einfach nur auf den Tag hingefiebert hat, wenn das alles vorbei ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, in dieser Zeit sagt Ihnen einer, dass Sie nach Ihrer Prüfung für die Miete kein Geld mehr haben. Das ist kein Märchen oder ein abstrakter Fall, sondern so ging es mir ganz persönlich vor meinem ersten Staatsexamen. 10 Semester waren rum, Regelstudienzeit erreicht. Dass ich meinen Abschluss erst nach der mündlichen Prüfung ein halbes Jahr später haben würde, das war dem BAföG-Amt relativ egal. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit finanziellen Sorgen, da lernt es sich schlecht. Ein Jurastudium dauert in Deutschland, aber im Durchschnitt 10,9 Semester. Also 1 Semester länger als die Regelstudienzeit. In Zukunft werden Studierende in dieser Zeit auch weiter BAföG bekommen.
Das Flexisemester gilt aber nicht nur für diesen Fall, sondern grundsätzlich. Studierende sollen grundsätzlich die Möglichkeit bekommen, ohne Angabe von Gründen noch 1 Semester länger BAföG zu erhalten als die Regelstudienzeit. Es gibt zwar jetzt schon einen Katalog an Gründen, aus denen man diese Förderdauer verlängern kann. Da muss man dann aber nachweisen, dass man zum Beispiel schwer erkrankt war oder ein Auslandssemester gemacht hat oder ein Kind bekommen hat oder was auch immer. Dieser ganze Katalog soll jetzt wegfallen, da findet keine Prüfung mehr statt, sondern 1 Semester gibt es grundsätzlich frei und man kann ohne Angabe von Gründen noch eine längere Förderung beantragen. Das ist das Flexisemester. Das ganz große Thema und die große Neuerung, die mit dieser Reform eingeführt werden soll, ist aber die sogenannte Studienstarthilfe. Diese Studienstarthilfe ist ein einmaliger Zuschuss, Frau Stark-Watzinger hat es eben gesagt, in Höhe von 1.000 Euro, der jungen Menschen aus finanzschwachen Familien den Start ins Studium oder in eine andere schulische Ausbildung erleichtern soll. Als Beispiel werden da fast immer IT-Ausstattung und Mietkaution genannt. Manchmal auch Hausrat, Bücher, was man halt so braucht, um das Studium überhaupt antreten zu können. Und dafür soll es eben diesen einmaligen Zuschuss geben. Diese Studienstarthilfe kann dann über das BAföG-Portal digital mit beantragt werden. Und die gibt's für alle, die sich erstmalig an einer Ausbildungsstätte einschreiben, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die selbst oder ihre Familie in irgendeiner Form Transferleistungen erhalten. Da gibt's dann so eine längere Liste, für welche Transferleistungen das gilt. Das ist dann auch der große Kostenfaktor in dieser Reform. Für den Bundeshaushalt rechnet die Bundesregierung mit diesem Gesetz von Mehrausgaben im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die höchste Ausgabe wird für 2025 erwartet. Da reden wir von Mehrausgaben von knapp 230 Millionen Euro. Das ist nicht nur die Studienstarthilfe, sondern auch die schon erwähnte Anhebung der Freibeträge. So, jetzt muss mir aber zu dieser Starthilfe nochmal jemand was erklären. Warum muss es unbedingt sein, dass das nochmal extra beantragt wird? Ich meine, du musst sowieso schon die kompletten Vermögensverhältnisse deiner gesamten Familie offenlegen, teilweise über mehrere Generationen, wenn du noch Geschwister hast. Das heißt, die Information, ob jemand berechtigt ist, diese Studienstarthilfe zu bekommen, ist bereits vorhanden. Die werden eben dem normalen Antrag eigentlich alle mit abgefragt. Und wenn nicht, kann man es ja noch einbauen. Warum muss dann nochmal extra jemand einen Antrag prüfen? Das ist doch nur zusätzlicher Personalaufwand, oder nicht? Und das rechnet sich doch nur, wenn man darauf spekuliert, dass viele diese Starthilfe gar nicht erst beantragen. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Für die Fraktion der CDU-CSU gab es auch noch zwei andere Kritikpunkte an dieser Starthilfe. Und da gab es in der Debatte einen interessanten Meinungsaustausch zwischen Nadine Schön von der CDU und Laura Kraft von den Grünen.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dann die Studienstarthilfe, die jetzt als ganz großer Wurf angekündigt wird. Erstens, das kommt nur 3% der Erstsemester überhaupt zugute. 3%. Also ob das der große Wurf ist, den wir jetzt gleich wahrscheinlich hören werden, wage ich mal zu bezweifeln. Und zweitens, ich habe eben über die gesprochen, die darauf angewiesen sind. 1.000 Euro bringen denen halt auch nichts. Wenn die Miete fällig wird und alles, dann, naja, es reicht halt nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass am Tag 1 des Studiensbeginns, das BAföG da ist und sie nicht mit so einer Starthilfe abgespeist werden, wo sie dann doch irgendwie gucken müssen, wie sie überprüfen.
In dem Entwurf ist schon viel Gutes drin. Zum Beispiel eine Studienstarthilfe. Und 1.000 Euro, Frau Schön, sind nicht nichts. Denn sie gehen an diejenigen, die die Ärmsten der Ärmsten in diesem Land sind, die sich nämlich überlegen, ob sie zu den Bildungsaufsteigern gehören können in diesem Land. Und sie reden das alles schlecht.
Frau Kollegin, ich will richtigstellen, dass ich nicht behauptet habe, 1.000 Euro wäre nichts. 1.000 Euro sind sehr viel Geld für junge Menschen. Aber, liebe Kollegin, 1.000 Euro bringen einem Menschen, der aus einer Familie kommt, die ihm keine Überbrückung geben kann, nichts, wenn das BAföG nicht da ist. Ihre 1.000 Euro retten es nicht und deshalb habe ich Wert darauf gelegt, dass Sie dafür sorgen, dass die Antragsverfahren schneller werden.
Wo diese 3% herkommen, die Frau Schön ganz am Anfang genannt hat, kann ich euch leider auch nicht so genau sagen. Die Bundesregierung rechnet laut dem Gesetzentwurf mit 15.000 Fällen pro Jahr. Jetzt konnte ich aber leider nicht herausfinden, wie viele Erstanträge es pro Jahr so gibt. Irgendwie gibt es da keine Statistik zu oder ich habe die nicht gefunden, keine Ahnung. Sprich, ich weiß nicht, was der Basiswert ist, von der das 3% sein sollen. Insofern kann ich diese Zahl momentan leider nicht nachvollziehen. In dem anderen Punkt gebe ich Frau Schön recht. Der beste Anspruch bringt dir ja nichts, wenn du monatelang drauf warten musst. Und ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt auf den ganzen Hilfeseiten, die Universitäten und Studiengruppen so zum Thema BAföG bereitstellen. Auf praktisch allen steht, die Bearbeitung dauert realistisch irgendwas zwischen 6 und 8 Wochen, teilweise bis zu 2,5 Monate, irgendwas in dem Bereich. Immer vorausgesetzt, die Unterlagen sind vollständig vorhanden. Wenn nicht, dauert es halt nochmal länger. Und ich finde 2 Monate schon echt relativ lang, vor allem wenn man dran denkt, dass man manche Unterlagen auch erst relativ kurz vor Semesterbeginn bekommt. Dieses Problem wird natürlich auch von der Starthilfe nicht gelöst, zumal deren Beantragung ja wahrscheinlich eh nicht lange dauern wird. Mit einer der vorherigen Reformen gab es da ja schon einen größeren Schritt in Richtung Digitalisierung. Du kannst das BAföG jetzt auch komplett online und digital beantragen. Die Frage ist natürlich, ob es dann auch digital weiter bearbeitet wird. Und da sind wir ja wieder auf der Länder- und auf der kommunalen Ebene. Da wird es Ämter geben, in denen das schon komplett digital läuft. Da wird es dann hoffentlich auch schneller gehen. In anderen wird da wahrscheinlich wieder irgendein armer Mensch sitzen und den digitalen Antrag ausdrucken und in ein anderes System abtippen. Da sind wir wieder bei unserem üblichen Digitalisierungsproblem. Die Union hat tatsächlich in ihrem eigenen Antrag, den sie zu dem Gesetz eingebracht haben, zu diesem ganzen Thema Prüfung und Beschleunigung, einen, finde ich, doch sehr interessanten Vorschlag gemacht. Wir hören noch mal Nadine Schön.
Wir wollen, dass der Antrag künftig nur noch digital gestellt werden kann. Wir wollen, dass eine KI eine Vorprüfung macht auf Vollständigkeit der Unterlagen. Wir wollen, dass es einen digitalen Kommunikationsweg mit dem Antragsteller gibt. Es ist doch absurd, dass die noch Briefe bekommen, wo dann drin steht, sie müssen noch das und das nachliefern.
Okay, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, jetzt irgendwelche KI-Systeme einzuführen, wenn wir es momentan noch nicht mal hinbekommen, stinknormale Datenbanksysteme miteinander zu verknüpfen. Aber lassen wir das mal kurz außer Acht. Lassen wir auch außer Acht, dass KI mittlerweile auch so ein Bullshit-Bingo-Wort geworden ist, das einfach überall dran geklatscht wird, weil es halt gerade cool ist. Das alles ignorieren wir jetzt mal kurz. Denn ganz ehrlich, eine KI-gestützte Vorprüfung beim BAföG-Antrag finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Man muss das natürlich nochmal genau abklopfen, insbesondere auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. Wir sprachen gerade vorhin über automatisierte Entscheidungen bei der Schufa. Also es kann auf jeden Fall nur eine Vorprüfung sein, wie Frau Schönes ja auch gesagt hat. Die Entscheidung am Ende muss weiterhin ein Mensch treffen. Und ich sehe das tatsächlich auch nur für so vorbereitende Aufgaben wie der Prüfung auf Vollständigkeit. Und es wird auch nicht ganz günstig, das umzusetzen. Da sollte man es auch keine Illusion machen. Aber so grundsätzlich finde ich, die Idee hat Potenzial. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ich meine, es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die CDU in der nächsten Legislaturperiode wieder an der Regierung beteiligt ist. Insofern lege ich mir das mal auf Wiedervorlage. Denn dass es in diesen Entwurf noch reinkommt, sehe ich jetzt eher nicht. Was allerdings eventuell noch Chancen in der Ausschussberatung hat, abhängig vom weiteren Verlauf der Haushaltsberatung, ist eine Sache, die eigentlich quer durch die Parteien angemerkt wurde.
Der Gesetzentwurf der Ampel gibt zum einen keine Antwort auf die steigenden Lebenshaltungskosten von Studentinnen und Studenten und jungen Menschen in Ausbildung. Statt dass sie die BAföG-Sätze und die Wohnkosten so anpassen, dass sie endlich die realen Kosten und die Miete abdecken und die Inflation ausgleichen, kommen sie mit Änderungen daher, die wieder nicht in die Breite wirken, sondern die eben nur einen Bruchteil der Studierenden überhaupt erreichen werden, wie zum Beispiel die sogenannte Studienstarthilfe. Wenn wir die Bedarfssätze und die Wohnkosten pauschal in dieser Reform nicht anpassen, wird es realistischerweise bis 2026 keine Erhöhung mehr geben. Wir fordern, BAföG-Sätze müssen regelmäßig bedarfsgerecht steigen. Die Höhe sollte regelmäßig von einer Kommission überprüft werden und im Bundestag ein Anpassungsvorschlag gemacht werden. Im Gegensatz zu anderen Sozialleistungen erfolgt die Anpassung der BAföG-Höhe eben nicht automatisch, sondern nach Kassenlage und politischen Mehrheiten. Jetzt haben wir die Chance, jetzt haben wir eine progressive Mehrheit in diesem Haus, um die Situation für tausende junger Menschen, für die Fachkräfte der Zukunft besser zu machen. Mit dem Beschluss des Bundeshaushalts stehen uns dafür in diesem Jahr 150 Millionen zusätzlich zur Verfügung, dank der Arbeit der Haushälterinnen und Haushälter. Das sollten wir doch nutzen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die letzte Rednerin hier war Lina Seitzel aus der SPD. Das heißt also, auch in der Regierungskoalition ist das Thema noch nicht ausdiskutiert. Die Bedarfssätze, also der Höchstsatz, das Maximum, was man bekommen kann im BAföG, das soll tatsächlich bisher nicht angepasst werden. Das Einzige, was angepasst werden soll, sind halt die Freibeträge, sodass Studierende, die jetzt noch nicht den Höchstsatz bekommen, sondern nur einen reduzierten Betrag, die möglicherweise jetzt mehr bekommen. Wer aber jetzt schon den Höchstsatz erhält, der wird nach jetzigem Stand auch keine Erhöhung bekommen. Was allerdings angehoben wird, ist die Rückzahlungsrate für Darlehensrückzahlung. BAföG wird ja zum Teil als Darlehen ausgezahlt und man muss es dann irgendwann zurückzahlen. Und dieser maximale monatliche Rückzahlungsbetrag, der soll jetzt angehoben werden. Aber auch da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir dürfen gespannt sein, was sich in der Ausschussberatung noch tut. Aber nicht vergessen, die Zeit drängt. Das Ganze soll zum Wintersemester in Kraft treten. Schauen wir mal, ob das klappt.
Ich rufe nun auf den Zusatzpunkt 12. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie.
Ich möchte heute nur ganz kurz über das Bürokratieentlastungsgesetz sprechen. Kurz deshalb, weil ich das erstens noch nicht komplett durchgearbeitet habe, was ich aber gern tun möchte. Und zweitens, weil ich sehr sicher bin, dass wir uns das nochmal angucken müssen, denn da wird sich im Rahmen der Ausschussberatung vermutlich noch eine ganze Menge tun. Deswegen höre ich heute nur einmal ganz genau in die Rede von Justizminister Marco Buschmann rein, denn da hätte ich so ein, zwei Anmerkungen.
Deutschland leidet unter einem Bürokratie-Burnout. Bürger, Betriebe, ja selbst Behörden sind so erschöpft von immer mehr Gesetzen und Verordnungen, dass sie sich immer weniger um Innovation, Digitalisierung und andere Fragen kümmern können. In Zeiten knapper Fachkräfte müssen sie mehr und mehr personelle Ressourcen von produktiven Tätigkeiten abziehen und stattdessen für die Befriedigung bürokratischer Anforderungen einsetzen. Das schadet unserem Land und diesen Trend müssen wir deshalb stoppen und umkehren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat daher bei seiner Klausurtagung im Meseberg im Sommer letzten Jahres ein Bürokratieabbauprogramm beschlossen. Es umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen. Dazu gehören das Wachstumschancengesetz, die Anhebung der Bilanzschwellenwerte und eben das Bürokratieentlastungsgesetz 4, das wir heute beraten. Dieses Paket führt zu einer jährlichen Entlastung unserer Unternehmen von Erfüllungsaufwand von mehr als 3 Milliarden Euro.
So, das war der Aufmacher. Das waren die ersten paar Sätze der Rede. Die Problembeschreibung lautet, die Wirtschaft muss zu viel Arbeitszeit für irgendwelche bürokratischen Tätigkeiten aufwenden und die Lösung ist das Bürokratie-Entlastungsprogramm der Bundesregierung. Und hier ist es erstmal ganz wichtig, bei den Zahlen sehr vorsichtig zu sein. Diese 3 Milliarden, die er hier genannt hat, waren für das gesamte Paket zusammen, also Wachstumschancengesetz, die Anhebung der Schwellwerte bei der Bilanzierung und jetzt dieses Bürokratie-Entlastungsgesetz. Die Anhebung der Schwellwerte bei der Bilanzierung sind noch gar nicht durch. Das ist auch gar kein eigener Gesetzentwurf, sondern soll als Trojaner an das Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof drangeklatscht werden. Das hängt aber seit November in der Ausschussberatung. Warum man das jetzt nicht da wieder weggenommen und hier mit reingeschrieben hat, keine Ahnung. Aber egal. Diese drei Sachen zusammen sollen jedenfalls insgesamt 3 Milliarden einsparen. An Bürokratie, Arbeitszeitkosten. Das Bürokratieentlastungsgesetz soll davon pro Jahr gut 940 Millionen einsparen. Hören wir noch mal rein, wie das funktionieren soll.
Das Bürokratieentlastungsgesetz 4 widmet sich insbesondere dem Kampf gegen die Zettelwirtschaft. Das möchte ich an drei Beispielen belegen. Wir schaffen etwa die Hotelmeldepflicht weitgehend ab. Das heißt 90 Millionen Meldezettel im Jahr weniger. Das ist eine Entlastung für Gäste und Hotelbetreiber gleichermaßen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Gut, das ist jetzt erstmal eine Entlastung nur für Hotels und Gastgewerbe. Das ist ja auch gute FDP-Tradition. Davon hat der Rest der Wirtschaft erstmal nicht so viel. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Irgendwo muss man anfangen, alles in Ordnung. Das ist ja auch eine total nervige Sache und vieles geht auch, finde ich, die Hotels eigentlich nichts an. Also meinetwegen kann das gerne weg. Das will ich gar nicht kritisieren. Die Entlastung durch diese Maßnahme soll sich auf sowas um die 62 Millionen Euro im Jahr belaufen. Das erfahren wir aus dem Gesetzentwurf, denn da gibt es eine schöne tabellarische Aufstellung, wie viel Entlastung die einzelnen Maßnahmen so bringen sollen. Seite 132, wenn ihr selbst reinschauen wollt. Mit 62 Millionen ist dieser Punkt auf Platz 3 der größten Entlastungen. Was haben wir noch?
Arbeitsverträge können künftig in den meisten Fällen digital geschlossen werden und Buchungsbelege müssen weniger lang aufbewahrt werden. Weniger Zettel, mehr Wirtschaft, das ist sicherlich genau die richtige Botschaft, gerade für die vielen kleineren und mittleren Unternehmen in unserem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Wer hier schon länger dabei ist, hat vielleicht eben auch gedacht, so Moment, Arbeitsverträge, da war doch mal was. Ganz genau. Da sind nämlich erst im Juni 22 diverse Nachweispflichten und Dokumentationspflichten über Arbeitsverträge und Arbeitsbedingungen in schriftlicher Form eingeführt worden. Das war in der Umsetzung der Richtlinie über transparente Arbeitsbedingungen, über die haben wir hier in Folge 11 gesprochen. Und es wurde damals auch schon sehr stark kritisiert, also nicht nur hier im Podcast, sondern so generell. Von allen Seiten kam die Kritik, dass doch diese Schriftform jetzt nun wirklich nicht notwendig wäre. Aber mit der guten alten Begründung, ja wieso, das haben wir doch schon immer so gemacht, ist die Regierungskoalition auf diese Kritik damals nicht eingegangen. Und jetzt, knapp 2 Jahre später, geht's dann plötzlich doch. Und dann das Thema Verkürzung der Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege. Das ist ja mein Lieblingsthema. Es gibt ja in der Buchhaltung die Regel, keine Buchung ohne Beleg. Und diese ganzen Belege, also deine Eingangsrechnung, deine Ausgangsrechnung, alles, was es da sonst noch gibt, müssen momentan 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Aufbewahrungsfrist soll jetzt auf 8 Jahre verkürzt werden. Das klingt lapidar, ist es vielleicht auch, aber das ist der größte Posten in diesem Gesetz. Allein diese Maßnahme soll gut 625 der 940 Millionen Euro einsparen. Das sind 2/3 des gesamten Pakets. Und auch hier wieder Vorsicht mit den Zahlen. Denn wenn wir nochmal in die Aufstellung reingucken, dann stellen wir fest, dass das allermeiste davon auf geringere Lagerkosten für Papierbelege entfällt. 595 Millionen Euro sollen allein dadurch eingespart werden, dass die Unternehmen geringere Lagerkosten für Papierbelege haben. Und das finde ich echt sportlich geschätzt. Das Justizministerium rechnet hier mit 700 Euro weniger Kosten pro Unternehmen und Jahr für diese 2 Jahre, die dann weniger eingelagert werden müssen. Und also gut, mein erster Gedanke war sowieso, also Entschuldigung, wenn du 350 Euro Lagerkosten für 1 Jahr Buchungsbelege hast und du hast kein digitales Archiv, dann ist dir eh nicht mehr zu helfen. Dann hilft dir auch dieses Gesetz nicht mehr. Aber okay, gehen wir einfach davon aus, es gab vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren noch kein digitales Archiv und du kannst jetzt einmalig 2 Jahre mehr wegschmeißen als sonst. Danach hält sich die Entlastung aber in Grenzen, beziehungsweise wird ja auch mit jedem Jahr weniger. Denn wir haben ja erst vor kurzem das Wachstumschancengesetz verabschiedet, mit dem festgelegt wurde, dass spätestens ab 2028 sowieso alle Rechnungen digital sein müssen. Das heißt, diese Lagerkosten laufen jetzt über die nächsten Jahre nach und nach aus und in 12 Jahren sind sie weg. Und nochmal, das sind deutlich über 60% dieses Entlastungsgesetzes. Das ist mit großem Abstand Platz 1. Der zweitgrößte Posten mit 200 Millionen Euro Ersparnis im Jahr ist die Einführung einer Datenbank für Vollmachten im Bereich der sozialen Sicherung für Steuerberatung. Da sollen Vollmachten gespeichert werden, die Arbeitgeber für Steuerberatung ausgeben müssen. Details reiche ich nach, meine Steuerkorrespondentin ist im Urlaub und ich wollte sie damit nicht nerven. Aber diese drei Punkte zusammen, Verkürzung der Aufbewahrungsfrist, die Vollmachtsdatenbank und der Wegfall der Hotelmeldepflicht, diese drei Sachen bilden zusammen 95% der gesamten Entlastung. Alles andere ist Sonstiges. Und ja, gut. Ich erinnere mich noch an das Brimborium, das um dieses Gesetz gemacht wurde. Es gab erst diese Klausurtagung in Meseburg, es gab Riesenpressekonferenzen, es gab eine eigene Unterseite auf der Webseite vom Justizministerium. Und wenn ich dann in das Gesetz reingucke, dann finde ich das doch ein bisschen dünn. Findet Marco Buschmann aber scheinbar auch, denn er fühlte sich noch dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, dass das noch nicht alles ist.
Lutz Göbel, der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrates und sicherlich eine der prominentesten und auch kräftigsten Stimmen für den Bürokratieabbau, hat das BEG IV, Zitat, einen starken Auftakt für den Bürokratieabbau genannt. Und er hat aber auch angemahnt, dass es weitergehen muss. Und damit hat er recht. Deshalb wird die Bundesregierung diesem Schritt auch weitere Folgen lassen. Der Gesundheitsminister wird im Gesundheitswesen Bürokratie abbauen. Der Wirtschaftsminister wird in Kürze Erleichterungen für das Vergaberecht vorschlagen. Denn Bürokratieabbau muss Querschnitts- und Daueraufgabe der gesamten Bundesregierung sein, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Dann schauen wir doch mal, was da noch kommt und vor allem, was von diesem Gesetz noch übrig bleibt, wenn der Ausschuss damit fertig ist. Und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, über die in dieser Sitzungswoche abgestimmt wurde. Das sind tatsächlich nur zwei Stück. Das war mehr so eine Woche der ersten Lesung. Das erste ist das Gesetz zur Anwendung des mehrseitigen Übereinkommens vom 24. November 2016. Wisst ihr Bescheid, ne? Also das ist tatsächlich der Titel, ich kann es nicht ändern. Es geht genau genommen um das Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Auch nicht viel besser, aber wir wissen immerhin, wir sind irgendwo im Steuerbereich. Was ich als erstes übrigens daran total lustig finde, ist, dass im Titel explizit darauf hingewiesen wird, dass dieses Abkommen mehrseitig ist. Als wenn irgendjemand bei sowas so einen One-Pager erwartet hätte. Aber okay. Wir haben es hier mal wieder zu tun mit einer Maßnahme aus unserem beliebten BEPS-Projekt. Über das haben wir hier in der Parlamentsrevue schon häufiger gesprochen. Das ist ein Projekt der OECD, um international gegen schädlichen Steuerwettbewerb und aggressive Steuerplanung internationaler Konzerne vorzugehen. Dazu sind in dieser Legislaturperiode auch schon so einige Maßnahmen umgesetzt worden. Und jetzt ist nochmal die Ratifizierung dieses Abkommens mit dazugekommen. Ist jetzt eher nicht so der spannende Part. In dem Übereinkommen geht es im Wesentlichen darum, Begrifflichkeiten, Auslegungsregeln und solche Dinge festzulegen und so organisatorische Dinge zu ratifizieren. Will ich jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, weil es wirklich nicht besonders spannend ist. Wir merken uns einfach nur, ein weiterer Schritt im Rahmen des BEPS-Projektes ist in Deutschland hiermit getan. Und als zweites haben wir noch eine weitere Anpassung des Strafgesetzbuchs und zwar zum Thema Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Hier geht es um den Paragraphen 184b des Strafgesetzbuchs und darin wurde ein bisschen was an den Mindeststrafen verändert. Es geht da, wie das Justizministerium schreibt, um die minderschweren Fälle, vor allem um Fälle, die nicht aus eigenem kriminellen Interesse heraus passiert sind, sondern mehr oder weniger aus Versehen. Das betraf wohl häufiger Eltern oder LehrerInnen, denen irgendwie kinderpornografisches Material in die Hände gefallen ist und die dann nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten und sich halt für den falschen Weg leider entschieden haben, sich laut Gesetz dann strafbar gemacht haben. Für solche Fälle sollen jetzt eben die Mindeststrafen gesenkt werden, um das dann wieder als Vergehen einstufen zu können, sodass man es dann auch wegen Geringfügigkeit einstellen kann oder eben nur mit einer geringen Strafe versehen kann. Und das waren auch schon alle Gesetze, die in dieser Woche verabschiedet wurden. Damit hat der Bundestag es auch mal geschafft, eine trojanerfreie Folge zu produzieren. Neben diesen beiden Gesetzen gab es noch einen Antrag der Regierungskoalition, der vom Bundestag beschlossen wurde. Damit wird die Bundesregierung aufgefordert, die Mittel und Aktivitäten im Bereich der Städtebauförderung zu erhöhen und auszubauen und dabei einen längeren Katalog von Zielen zu berücksichtigen. Was war sonst noch? Sehr viele Gesetze wurden aber in dieser Woche nach erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Und zwar ein Abkommen mit Frankreich über die grenzüberschreitende Berufsausbildung, ein Gesetz zur Bekämpfung missbräuchlicher Ersteigerung von Schrottimmobilien, eine Änderung des Hochbaustatistikgesetzes, das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung, Die Umsetzung der EU-Erneuerbaren Energierichtlinie im Bereich Wind auf See und Stromnetze. Das Gesetz zum Schutz Minderjähriger bei Auslandsehen. Eine Änderung des Konsum-Cannabis-Gesetzes und des Straßenverkehrsgesetzes. Das Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz. Und ein Gesetzentwurf der AfD zur Sicherstellung der Qualifikation von Bundesministern. Neben den Gesetzesvorhaben gab es noch drei Berichte, die im Bundestag debattiert wurden, nämlich das Nationale Reformprogramm, der Berufsbildungsbericht 2024 und der Bericht über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Und langjährigen HörerInnen der Parlamentsrevue ist vielleicht aufgefallen, dass wir hier schon sehr lange keine Immunitätsaufhebung mehr hatten. Das mag überraschen, wenn man so die aktuelle Tagespresse verfolgt. Da hat sich vielleicht ein bisschen was aufgestaut. Und deswegen wurden in dieser Woche auch gleich die Immunität von zwei Abgeordneten aufgehoben. Einmal, wenig überraschend, von Peter Brüstron aus der AfD. Hintergrund sind Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Geldwäsche. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, er soll ja aus russischen Propagandanetzwerken Geld erhalten haben. Es soll da eine Audioaufnahme des tschechischen Geheimdienstes geben, auf den zu hören ist, wie er Geld zählt, nur um sich dann zu beschweren, dass ja so viele 200-Euro-Scheine dabei sind, die man an der Tankstelle so schlecht los wird. Und wegen diesem Verdacht der Bestechlichkeit wird jetzt gegen ihn ermittelt. Der zweite Kandidat ist Hannes Gnauk, ebenfalls aus der AfD. Dessen Immunität wurde aufgehoben, um ein Disziplinarverfahren aus seiner Bundeswehrzeit zu ermöglichen. Hannes Gnauk war bis 2021 Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er wird vom militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestuft, sitzt aber, weil er sich ja so gut mit der Bundeswehr auskennt, im Verteidigungsausschuss des Bundestags. In unserem beliebten Wettbewerb sind wir damit bei 14 Immunitätsaufhebungen in dieser Legislaturperiode. Ein Wettbewerb, der ausschließlich zwischen AfD und der FDP ausgetragen wird. Und die AfD führt jetzt, ich würde fast sagen, uneinholbar mit 10 Immunitätsaufhebungen versus 4 bei der FDP. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Wir nähern uns jetzt wirklich in großen Schritten der Sommerpause. Wir haben noch 4 Sitzungswochen und zwar auch in sehr kurzer Abfolge. Ein Zweierblock gleich Anfang Juni und dann noch ein zweiter Ende Juni bis in die erste Juliwoche. Ich glaube, das wird nochmal richtig stressig. Ich habe mir auch für die erste Juliwoche schon mal Urlaub genommen. Denn wie ihr im Bundestagszusammenfasser sehen könnt, die Liste der Vorhaben, die noch in der Ausschussberatung sind, wird einfach mit jeder Woche länger. Und bisher stehen davon nur 2 Punkte auf der Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche, nämlich die Änderung des Cannabis-Gesetzes und die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Dafür kommen in der nächsten Sitzungswoche aber noch ein paar neue Themen dazu, unter anderem eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, das Medizinforschungsgesetz und 3 Bundeswehreinsätze. Für heute sind wir aber am Ende unserer Tagesordnung. Mir bleibt nur noch, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören, danke für euer Feedback. Vielen Dank für eure Unterstützung per PayPal und auf anderen Wegen. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Bis bald und Seto.
Ich freue mich sehr, Sie alle zu sehen in der nächsten Woche, wenn wir den Geburtstag unseres Grundgesetzes hier feiern. Dazwischen liegt noch Pfingsten. Das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil nachdem die einsprachige Menschheit es fertiggebracht hatte, in Größenwahn zu versuchen, einen Turm in den Himmel zu bauen, nämlich in Babel, wurden die Sprachen verwirrt. Danach hat Gott es verstanden, dafür zu sorgen, dass man eine Sache trotz der jeweiligen Verschiedenheit der Sprachen gemeinsam versteht. Das ist sozusagen ein Fest der Demokratie. Das können wir also feiern. Die Geschenke sind am geringsten und die Traditionen, seien Sie entspannt, feiern Sie die Verschiedenheit und die Demokratie. Und wir sehen uns nächste Woche. Und dann sehen wir uns natürlich am 5. Juni. Dazu berufe ich nämlich die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein für 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Haben Sie es gut.